Wir haben Menschen gefragt, mit welchen Adjektiven würden Sie im Moment Deutschland am ehesten beschreiben? Und es ragen wirklich zwei Antworten heraus, bürokratisch und gespalten. Beides letzten Endes Attribute der Handlungsblockade.
Mir geht dieses Krankreden einfach auf den Senkel, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ich kann es nicht mehr hören.
Zwei ziemlich unterschiedliche Diagnosen desselben Landes. Auf der einen Seite erleben viele Menschen Deutschland als bürokratisch gespalten und blockiert. Als ein Land, in dem Entscheidungen zu lange dauern, die Infrastruktur bröckelt und der Glaube verloren geht, dass sich größere Probleme überhaupt noch lösen lassen. Auf der anderen Seite sagt der ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer, hört auf, dieses Land krank zu reden. Die Probleme sind real. Aber die Möglichkeiten, sie zu lösen, die sind es auch. Zwischen diesen beiden Polen fand im Juni 2026 in Berlin die Konferenz Die neue Republik der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Sie fragte nicht nur, wie sich die liberale Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen kann, sondern auch, was für ein Land wollen wir in einigen Jahren sein? Wer gehört zu diesem Wir? Was muss eine Republik ihren BürgerInnen bieten und welche Verantwortung tragen die BürgerInnen selbst? Dahinter steckt eine noch grundlegendere Frage. Trauen wir uns als Gesellschaft überhaupt noch zu, unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Jule Eickmann, herzlich willkommen beim Böll Podcast.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Bei mir im Studio ist heute Reporter Viktor Koko. Hallo Viktor.
Hallo Jule.
Die Konferenz hieß ganz bewusst die neue Republik und nicht einfach zum Beispiel die Zukunft der Demokratie. Was ist der Unterschied?
Ja, mit Demokratie verbinden wir schnell Wahlen, Parlamente, Regierungen und Parteien. Der Begriff Republik soll den Blick weiter öffnen. Er stellt auch die Frage, was BürgerInnen selbst miteinander tun. Jan-Philipp Albrecht, Co-Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, hat zu Beginn der Konferenz erklärt, was die Stiftung damit meint.
Wir reden viel über Demokratie und häufig wissen wir gar nicht mehr so richtig, worüber reden wir da jetzt eigentlich. Reden wir über die demokratischen Institutionen und die Parlamente oder reden wir auch über die Frage von demokratischer Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern oder reden wir, und dahin weitet eben vielleicht der Republikbegriff auch ein bisschen mehr aus, reden wir auch darüber, was wir eigentlich als Bürgerinnen und Bürger so abseits von demokratischen Prozessen gemeinsam tun, ja, in der Nachbarschaft uns organisieren, vielleicht auch als Gesellschaft aushandeln, an irgendwelchen Orten, wo wir uns begegnen, was eigentlich unsere Werte sind, was unser Zusammenleben angeht, dass es nicht nur eine Demokratie ist, die irgendwie fern von einem stattfindet, sondern die Teil von uns oder wir sind Teil dessen und die auch nur funktioniert in ihrem Grundverständnis auf der Basis von Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Träger dieser Demokratie, der Republik verstehen.
Also nicht nur, was macht die Politik für uns, sondern auch, was machen wir miteinander?
Ja, aber das setzt voraus, dass Menschen überhaupt noch das Gefühl haben, gemeinsam etwas bewirken zu können. Und genau dazu gab es auf der Konferenz einige interessante Forschungsergebnisse, manche ziemlich ernüchternd, andere überraschend ermutigend. Vorgestellt wurden sie von Katharina Peranic und Jeremy Gagnier von der Organisation More in Common. Sie untersuchen, was die Gesellschaft auseinanderzieht und was sie trotz allem noch verbindet.
Du hast gesagt ernüchternd? Aber ja auch irgendwie ermutigend. Dann fangen wir mal mit der guten Nachricht an, würde ich sagen.
Ja, gerne. Es gibt eine Zahl, die in den üblichen Krisendiagnosen leicht untergeht. Rund 27,7 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland in gemeinnützigen Organisationen und Initiativen.
27,7 Millionen. Das ist tatsächlich beeindruckend. Und das heißt ja auch, tatsächlich ist ein großer Teil der Gesellschaft engagiert, für die Gesellschaft aktiv. Wo liegt denn da der Haken?
Ja, viele Menschen engagieren sich, aber längst nicht alle fühlen sich einbezogen oder erleben, dass ihre Stimme etwas bewirkt. More in Common teilt die Bevölkerung anhand ihrer Einstellungen in verschiedene gesellschaftliche Gruppen ein. Zwei davon, die Pragmatischen und die Enttäuschten, bilden gemeinsam das, was die Forschenden das unsichtbare Drittel nennen. Katharina Peranic ist die Geschäftsführerin von More in Common in Deutschland.
Und dann haben wir das unsichtbare Drittel, das aus den Pragmatischen und den Enttäuschten entsteht. Und das ist die Gruppe, auf die wir auch ein ganz starkes Augenmerk legen. Es sind nämlich Menschen, die sich politisch nicht so stark repräsentiert fühlen. Das sind auch diejenigen, wo die meisten Nichtwählerinnen und Wähler zu finden sind oder auch Unentschlossene. Und das sind auch diejenigen, die sich stärker im Nahbereich orientieren und die sich eigentlich auch mehr Einbindung wünschen.
Ein Drittel ist ja alles andere als wenig. Warum bleibt es dann unsichtbar?
Ja, weil diese Menschen in den lauten politischen Debatten kaum vorkommen und sich häufig selbst daraus zurückziehen. Jérémy Gagné leitet die Forschung von More in Common.
Menschen, vor allem die außerhalb sehr bürgerschaftlich tickender Milieus, also die, die wenig Lust haben auf Debatten, die sagen, nee, also heutzutage gehe ich da schon gar nicht mehr rein, das ist mir alles viel zu scharf. Da wird scharf geschossen, da bleibe ich eher still. Und das führt dazu, dass man sowieso nur noch die Lauten hört, weil die anderen schweigen. Das ist ein Riesenproblem. Und wissen Sie, das führt im Grunde dazu, dass viele Menschen sich mental zurückziehen, dass sie sagen, ich habe kein Vertrauen im Moment in unsere kollektive Handlungsfähigkeit und ich kann eigentlich auch nur noch meinem persönlichen Umfeld vertrauen, meinen Nachbarn, meiner Familie, den Menschen, die ich kenne.
Das Vertrauen ist also nicht verschwunden, aber es reicht oft nur noch bis zur Familie oder eben zu Freundinnen, in die eigene Nachbarschaft. Dem Land als Ganzen trauen viele aber weniger zu.
Genau. Und trotzdem haben sie sich von Deutschland nicht grundsätzlich abgewendet. Im Gegenteil, eine überraschend große Mehrheit blickt weiterhin positiv auf das Land.
Über 80% mögen dieses Land. Das gilt übrigens für Menschen mit und ohne Einwanderungshintergrund. Da ist ein belastbares Verhältnis bei den meisten. Wenn sie dann nach konkreten Emotionen zu Deutschland fragen, dann fallen zwei Dinge auf. Zum Ersten, ganz hinten landen extreme Emotionen wie Liebe und Verachtung. Das sagt fast niemand. Und vorne sind wohltemperierte positive Emotionen. Zufriedenheit, Verbundenheit, Dankbarkeit. Und diese Verbundenheit ist im Grunde die deutsche Chiffre für Nationalgefühl. Übrigens gerade im progressiven Spektrum, viele Rot- und Grünwähler sagen überdurchschnittlich, ich fühle mich Deutschland verbunden. Das ist ihre Währung für Deutschland. Nicht Liebe, nicht Stolz, Verbundenheit. Und damit kann man arbeiten.
Wohltemperierte positive Emotionen. Ja. Klingt tatsächlich ziemlich deutsch, aber ohne ein Gefühl von Verbundenheit wird es wohl schwer, sich einzumischen und Verantwortung für das eigene Land auch zu übernehmen.
Ja, und genau diese Frage, welches Gefühl man zu Deutschland haben kann, hat Joschka Fischer aufgegriffen. Der frühere Außenminister war von 1998 bis 2005 im Amt und hat auf der Konferenz mit der Journalistin Tina Hildebrand gesprochen. Sie hat ihn erstmal ganz persönlich gefragt, warum er Deutschland mag.
Weil ich bin in diesem Land geboren. Aufgewachsen, seine Sprache ist meine Sprache. Also ich drücke mich auch aus in Deutsch und habe mein ganzes Leben hier verbracht. Die Alternative wäre ja, dass ich, wenn ich keine positive Beziehung zu meinem Land hätte, in Selbsthass zerfließen müsste. Dazu tauge ich nicht. Insofern, dieses Land ist mein Land.
Na, das ist wohl schon mehr als wohltemperierte Verbundenheit.
Ja, und Fischer macht daraus auch einen politischen Begriff. Für ihn braucht ein demokratisches Gemeinwesen nicht nur Institutionen, sondern auch ein Gefühl, das Menschen zusammenführt.
Der links sein muss, mittig oder rechts.
Aber Patriotismus?
Aber Patriotismus, ohne dem geht es nicht. Und Patriotismus als ein Gefühl, das zusammenführt. Mhm. Da hat Habeck völlig recht. Und wenn Sie sich die Entwicklung der Grünen Partei anschauen, gestatten Sie mir diese Bemerkung, die Grünen sind sehr patriotisch geworden, sind heute die Partei, die am stärksten den Freiheitskampf der Ukraine unterstützt. Also, ja.
Verbundenheit kann ein Gefühl von Verantwortung schaffen und davon an einer gemeinsamen Sache mitzuwirken. Aber gerade Deutschland weiß ja auch, wie schnell dann aus Patriotismus Abgrenzung und Nationalismus werden können. Wer gehört denn also zu diesem Wir dazu?
Ja, das ist eine schwierige und oft auch polarisierende Frage. Aber die Forschung von More in Common zeigt zunächst etwas Ermutigendes. Für die meisten Menschen hängt Zugehörigkeit heute deutlich weniger von Abstammung ab als früher.
Für ein Land, das sehr lange geprägt war vom Abstammungsprinzip, sagen heute nur noch relativ wenige Menschen, nee, um bei uns dazuzugehören, muss man in Deutschland geboren sein oder sogar deutsche Vorfahren haben. Wichtig sind erwerbbare Kriterien. Das Achten von Gesetzen, das Arbeiten in Deutschland, das Erlernen der Sprache und so weiter. Das heißt, für einen neuen republikanischen Zugehörigkeitsbegriff gibt es trotz des Erstarkens des Rechtsextremismus mehrheitliche Fundamente in diesem Land. Das sah gerade sehr einfach aus. Natürlich ist es nicht einfach. In unseren Fokusgruppen wenden sich Menschen mit Einwanderungsgeschichte an uns und sagen, teilweise haben sie immer noch nicht das Gefühl, dazuzugehören. Sie werden immer wieder eins zurückgesetzt, wie das Zitat Ihnen und euch hier sehr eindrücklich zeigt. Immer noch wird der Spiegel vorgehalten, so ganz gehörst du noch nicht dazu. Und wir sehen das auch in unseren Messungen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte häufiger sagen, ich gehöre nicht richtig dazu.
Die Definition ist offener geworden. Im Alltag bleibt Zugehörigkeit trotzdem umkämpft. Und gerade daran zeigt sich ja auch, Identität und Zugehörigkeit sind eben keine Nebenthemen. Sie gehören zum Kern einer demokratischen Republik dazu.
Ja, und für Fischer folgt daraus, die demokratische Mitte darf das Thema Identität nicht den Rechtsextremen überlassen. Gerade weil Zugehörigkeit politisch so wirkmächtig ist, muss sie selbst sagen, welches Deutschland sie verteidigen will und worauf dieses gemeinsame Wir gründet.
Welches Deutschland wollen wir? Welches Deutschland will Europa? Die deutsche Frage war nie nur eine nationale Frage. Sie war von Anfang an, seit 1871, eine europäische. Es entstand mit der deutschen Einheit eine Großmacht in der Mitte Europas, die bindungslos war. Das war unser großes Problem. Und wir haben eine jetzt positive Geschichte. Die bundesrepublikanische Demokratie ist es wert, als gemeinsamen Teil verteidigt zu werden. Genauso die friedliche Revolution in der DDR. Und die Europäisierung, die unser Land maßgeblich mitbetrieben hat, ist ein der ganz großen historischen Erfolge, die Deutschland jemals erzielt hat. Wenn wir das alles in Frage stellen lassen durch die AfD, wenn wir das drangeben, dann kann man uns vergessen.
Sein Patriotismus richtet sich also auf demokratische Errungenschaften. Aber ist das auch das, was die Menschen selbst mit Deutschland verbinden?
Ja, zumindest teilweise. Maureen Common hat die Menschen auch gefragt, was dieses Land in ihren Augen ausmacht. Die Antworten verbinden große demokratische und soziale Ideale mit etwas sehr Praktischem. Deutschland soll funktionieren.
Dieses Land in meinem Kopf zumindest, meine Idee davon, ist die Idee eines Landes, das sehr leistungsstark ist, das sehr starke Strukturen hat, das sehr starke Infrastrukturen hat. Wissen Sie, wir hatten Leute in unseren Fokusgruppen, die haben gesagt, für mich definiert Deutschland gute Systeme. Das war die erste Antwort. Also dieses Leistungsversprechen ist unglaublich stark. Und das dritte ist demokratisch-soziale Errungenschaften. Ein ausgleichendes demokratisches Gemeinwesen, ein ausgleichender Sozialstaat. In anderen Worten, ein Land, das liefert und auf das man sich verlassen kann.
Dann ist marode Infrastruktur also nicht nur lästig, sie beschädigt ein Versprechen, dass dieses Land funktioniert und dass man sich auf seine Institutionen auch verlassen kann.
Genau. Und über diese Verbindung zwischen funktionierenden Institutionen und demokratischem Vertrauen hat ein besonderer Gast der Konferenz aus kommunaler Perspektive gesprochen. Jacob Frey, seit 2018 Bürgermeister von Minneapolis und zuvor Bürgerrechtsanwalt, wurde per Video zugeschaltet. Er hat mit Franziska Brandner, der Bundesvorsitzenden vom Bündnis 90, die Grünen diskutiert. Minneapolis hat in den vergangenen Jahren mehrere schwere Krisen erlebt. Die Tötung von George Floyd durch einen Polizeibeamten und zuletzt einen massiven Einsatz der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE. Der Moderator fragte Frey, was die Stadt daraus über Demokratie und die Rolle lokaler Gemeinschaften gelernt habe.
Well, locally, especially in Minneapolis, we've had a long arc.
Gerade in Minneapolis haben wir einen langen Weg hinter uns. Dieser Weg endete nicht mit der Tötung George Floyds vor 6 Jahren. Ich war damals ebenfalls Bürgermeister und er endete auch nicht mit dem Einsatz Operation Metro Search vor einigen Monaten. Was wir in dieser Zeit gelernt haben, ist, wie wichtig die Organisation auf der grundlegenden Ebene der Nachbarschaft ist. Mit den NachbarInnen verbunden zu sein, zu wissen, wer sie sind und Kontakt zur lokalen Regierung zu haben, damit Informationen in beide Richtungen fließen können. Das hat uns erneut gezeigt. Macht funktioniert nicht unbedingt von oben nach unten. Und sie steigt auch nicht einfach nur von unten auf. Am besten funktioniert sie, wenn man zusammenarbeitet. Das haben wir in den vergangenen Jahren in Minneapolis gelernt. Deshalb bin ich auch mit Blick auf die Zukunft optimistisch. Unser Land und unsere Welt haben schon früher schwierige Zeiten erlebt. Unsere Republik ist sehr widerstandsfähig. Aber sie hängt davon ab, dass Menschen aufstehen und Verantwortung übernehmen. Und genau das ist immer wieder passiert.
Und hat Franziska Brandner dem zugestimmt?
Ja, in einem früheren Teil des Gesprächs hatte Frey die Verteidigung der Demokratie als Marathon bezeichnet. Brandner hat dieses Bild direkt aufgegriffen und auch seinen Gedanken, dass eine Republik davon lebt, dass Menschen Verantwortung übernehmen.
You know, I very much agree with what you said, that saving democracy is a marathon, it's not a sprint.
Ich stimme dir sehr zu. Die Demokratie zu retten ist ein Marathon, kein Sprint. Und wir müssen auf diesen Marathon vorbereitet sein. Auch das Freiheitsversprechen muss von jeder Generation neu belebt und weiterentwickelt werden. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir PolitikerInnen werden das niemals allein schaffen. Wir müssen es, wie du sagst, gemeinsam mit denen tun, die tatsächlich frei sein wollen.
Das ist ein großes Versprechen, aber Verantwortung zu übernehmen lässt sich leichter fordern, als sie dann tatsächlich zu ermöglichen.
Ja, genau. Entscheidend ist also, was Politik und Staat tun müssen, damit Menschen überhaupt die Kraft und das Vertrauen haben, sich einzubringen. Später wurde Frey direkt auf soziale Ungerechtigkeit, marode Infrastruktur und die wachsende Enttäuschung über staatliche Leistungen angesprochen.
I'm a believer that if you take care of the basics.
Ich glaube, wenn man sich um die Grundlagen kümmert, wenn Menschen eine bezahlbare Wohnung haben, ihre Miete bezahlen können, einen guten Arbeitsplatz haben, auf den sie stolz sind, wenn sie sich sicher fühlen, die Luft sauber ist und der Müll abgeholt wird, dann können sie erst einmal durchatmen. Sie fühlen sich als Teil der Gemeinschaft und können anschließend über größere, aber ebenso wichtige Fragen wie Demokratie nachdenken. Genau darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren.
Ich denke, das ist, wo wir jetzt double down right now.
Das klingt fast banal.
Ja, vielleicht, aber es verschiebt die Freiheitsfrage. Wer ständig fürchten muss, die Miete nicht bezahlen zu können oder an kaputten öffentlichen Strukturen scheitert, ist zwar formal frei, hat aber deutlich weniger Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten.
Freiheit braucht also Voraussetzungen, Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und die reale Möglichkeit, etwas aus dem eigenen Leben auch zu machen.
Ja, und genau hier wird die Spannung im Begriff der Bürgerpower sichtbar. Menschen sollen Verantwortung übernehmen und selbst aktiv werden, aber sie können nur auf einem Fundament handeln, das der Staat bereitstellt.
Und wie sieht Beteiligung dann aus, die über einen bloßen Appell hinausgeht?
Ja, Frey verwies auf Nachbarschaftsräte in Minneapolis, die nicht nur mitreden, sondern auch über eigene Mittel verfügen.
Something else that we have in Minneapolis that I feel is really important is a lot of organizing.
Etwas anderes, das wir in Minneapolis haben und das ich sehr wichtig finde, ist viel organische Selbstorganisation auf lokaler Ebene. Wir haben Nachbarschaftsvereine und Nachbarschaftsräte. Sie bekommen einen kleinen, aber wichtigen Geldbetrag, mit dem sie ihr eigenes Viertel verbessern können. Diese Möglichkeit schafft Verbundenheit mit den NachbarInnen und mit der eigenen Regierung. Und sie schafft genau das Vertrauen, das wir im Moment dringender brauchen denn je.
Das ist jetzt mehr als der Aufruf, sich zu engagieren. Also die Menschen bekommen Geld und dann tatsächlich einen Entscheidungsspielraum.
Und sie können sehen, dass was passiert. Trotzdem, ein Nachbarschaftsrat saniert keine Bahnstrecke, löst keine bundesweite Wohnungsnot. Lokale Beteiligung ersetzt keine handlungsfähige Politik.
Ja, und manche Probleme sind dann auch sogar für einen handlungsfähigen deutschen Staat einfach zu groß.
Ja, Klimawandel, Digitalisierung, wirtschaftliche Abhängigkeiten und Sicherheit. Es lässt sich nicht in einer einzelnen Kommune lösen und aus Fischers Sicht inzwischen auch nicht mehr in einem einzelnen europäischen Nationalstaat. Er argumentiert, dass die USA Europa über Jahrzehnte einen großen Teil der äußeren Sicherheit und der geopolitischen Verantwortung abgenommen haben und dieses Modell gehe nun zu Ende.
Amerika hat uns die Mühsal der Machtpolitik, der globalen Machtpolitik abgenommen. Wir waren behütet, wir waren betreut, aber halt nicht selbstständig. Und jetzt kommen wir wieder in die Situation, dass Amerika sich zurückzieht. Faktisch sind wir Zeitzeugen dieses Rückzugs. Und das hat die Konsequenz, dass wir allein sind, dass wir die Führungsfrage auch selbst beantworten müssen. Es kann keine einzelne Nation Europa führen. Es kann immer nur eine gemeinsame Führung geben.
Die neue Republik wäre aus dieser Sicht also europäisch. Aber je größer die politische Ebene, desto schwerer ist es ja vermutlich auch, Menschen ein echtes Gefühl von Einfluss und Beteiligung zu vermitteln. In der eigenen Nachbarschaft ist das ja viel einfacher.
Ja, vielleicht muss dieses Gefühl von Handlungsfähigkeit tatsächlich im Kleinen beginnen und sich von dort auf die nationale und schließlich auf die europäische Ebene übertragen. Und damit sind wir wieder bei der Spannung vom Anfang. Werden aus den realen Problemen politische Veränderungen oder immer nur neue Belege für den Niedergang? Dazu noch einmal Joschka Fischer.
Wir haben massive Probleme, aber diese Probleme lassen sich alle lösen, aus meiner Sicht, weil das Potenzial zum Lösen dieser Probleme ist ebenfalls sehr groß und gut in diesem Land. Mir geht dieses Krankreden einfach auf den Senkel, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ich kann es nicht mehr hören.
Ja, aber Zuversicht allein saniert natürlich auch keine Brücke.
Ja, genau. Handlungsfähigkeit lässt sich nicht herbeireden. Sie muss sich in konkreten Ergebnissen zeigen. Aber ohne diese Zuversicht zu wecken, wird es doch gar nicht zu solchen Ergebnissen kommen. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Momentum in einem Fußballspiel. Ein Erfolg verändert die Erwartung, aber der Erfolg stellt sich erst ein, wenn die gemeinsame Anstrengung unternommen wird. Und plötzlich scheint dann auch der nächste Coup möglich. Wenn Menschen erleben, dass eine politische Entscheidung tatsächlich etwas verbessert, wächst auch ihr Vertrauen darin, dass das Gemeinwesen den nächsten Schritt schaffen kann.
Und hat die Konferenz selbst gezeigt, wie dieses Vertrauen, dieses Momentum entstehen kann?
Ja, um ein fertiges Rezept kann es jetzt natürlich nicht gehen. Und bevor gemeinsame errungene Erfolge wieder Vertrauen schaffen können, müssen Menschen überhaupt die Chance haben, an den Entscheidungen mitzuwirken. Genau da wurde auch eine Grenze der Konferenz sichtbar. Es war eine politische Veranstaltung in Berlin mit PolitikerInnen, Forschenden, JournalistInnen und einem überwiegend politisch interessierten Publikum. Roman Schmidt leitet bei der Heinrich-Böll-Stiftung die Programmlinie Demokratie und Gesellschaft und hat das Projekt Die Neue Republik mitentwickelt. Am Ende hat er diese Grenze selbst beschrieben.
Also ist offensichtlich eine Herausforderung, ne? Wir diskutieren über uns, wir geben uns große Mühe, das ein Stück weit zu ändern. Seien wir ehrlich, da sind wir noch lange nicht. Aber wir haben heute auch gehört, der ganze politische Raum ist ja ein sehr beschränkter Raum. Wir haben einen sehr akademisierten Bundestag. Wir müssen gucken, wie wir Wege darüber hinaus finden, nochmal neu mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist einfach das, was jetzt ansteht.
Und damit wären wir dann wieder beim unsichtbaren Drittel.
Ja, neu wäre diese Republik erst, wenn nicht nur dieselben Menschen ein neues Wort für ihre bisherigen Debatten finden. Wie das gelingt, blieb offen. Joschka Fischer hatte zum Schluss jedenfalls einen Rat für die jüngere Generation.
Erstens, glaube ich, im Leben gibt es kein Bestes. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen, jede Generation hat ihre Idioten, ihre Verbrecher, ihre Heiligen. Ich glaube, das macht statistisch kaum einen Unterschied. Man nennt das das Leben. Und darauf muss man sich einstellen. Das ist nicht einfach. Das ist alles andere als, es gibt nicht das Beste. Der Mensch neigt dazu, die Vergangenheit leicht zu verklären. Nur, ich will den Jüngeren sagen, vergesst es. Das Einzige, was zählt, ist die Zukunft, die ihr selbst gestalten könnt. Die Erinnerung, so schön sie sein mögen, ist eben nur Erinnerung. Und insofern, lass uns auf die Zukunft setzen. Das Land hat das Potenzial. Wir haben die Menschen. Und wir haben auch die Gegner. Aber das macht die Sache so spannend.
Vielleicht ist genau das der Punkt. Zukunftsvertrauen lässt sich eben nicht verordnen. Es entsteht dort, wo Menschen erleben, dass gemeinsames Handeln möglich ist und dass ihre Stimme auch tatsächlich etwas verändert. Danke, Viktor, dass du uns heute durch diesen Konferenztag geführt hast.
Sehr gerne, Jule.
Und das war's für heute. Wenn ihr Lust auf mehr habt, hört gern auch in die zweite Folge zur Konferenz Die Neue Republik rein. Dort geht es um die Dienstpflicht und die Frage, ob ein verpflichtendes Jahr mehr Zusammenhalt und Sicherheit schaffen kann oder vor allem neue Ungerechtigkeiten. Wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, dann wird euch gleich nach dieser Folge zugespielt. Feedback und Kritik nehmen wir gerne via Mail in Empfang. Schreibt an podcast@boell.de. und empfiehlt uns natürlich gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Autor der Folge war Kevin Kainers. Mein Name ist Jule Eickmann. Bis zum nächsten Mal bei Böll Podcast.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.